So, ich versuche das mal in kurze Worte zu fassen. Wir alle haben das Gefühl, dass eine, nennen wir es mal, geopolitische Ära hier endet. Wir haben es uns über mehrere Jahrzehnte hinweg ganz bequem gemacht und die Zukunft wird anders aussehen. Das spüren wir, der eine mehr, der andere weniger. Und deswegen eine kleine Triggerwarnung. Wer sagt, ich habe gerade so gute Laune und das soll auch so bleiben, dann vielleicht diesen Podcast beziehungsweise dieses Video erst später ansehen oder anhören. Aber es hilft ja nichts. Auch aus Sicht von Anlegern, von Investoren müssen wir darüber reden. Kopf in den Sand stecken hat noch nie irgendjemandem geholfen. Ich werde gleich eine praktische Lebenshilfe gleich zu Beginn mit auf den Weg geben. Und am Ende gibt es selbstverständlich auch noch nicht von mir, sondern einem Milliardär und erfolgreichen Investoren eine klare Empfehlung, wie man sich hier in diesem Umfeld positionieren sollte. Dann legen wir los. Ich begrüße euch ganz herzlich und ich hoffe, es geht euch gut. So, es ist wieder Samstag, es ist wieder Podcast-Zeit. Und ich möchte jetzt gleich zu Beginn völlig unironisch etwas mit euch teilen. Das, worüber wir gleich sprechen, ist mehr nur als eine Theorie. Es ist die Beschreibung eines Zyklus, den Ray Dalio sich schon in der Vergangenheit angesehen hat. Und viel zu häufig, muss ich sagen, wenn ich hier in der Vergangenheit über Ray Dalio, insbesondere in der jüngeren Vergangenheit, geredet habe, dann gab es immer mal wieder Hinweise, ja, aber der hat jetzt zuletzt gar nicht outperformed. Also erstmal hat er tatsächlich in den letzten 2 Jahren ziemlich gute Ergebnisse geliefert. Man muss ja immer daran denken, wie viele Milliarden hier verschoben werden müssen, hin und her, mit seinem All-Weather-Fund und er hat noch 2 andere relativ große Produkte. Darum geht's aber nicht, sondern es geht darum. Und da gibt es nicht allzu viele, ob man den Mann nun mag oder nicht. Und ich weiß, es ist manchmal ein bisschen trocken, was er mit uns teilt. Wenn ihr euch anschaut, was Ray Dalio vor 15 Jahren, vor 10 Jahren zum Thema China, zum Thema Machtverschiebung in den USA, zum Thema Demokratien im Westen gesagt hat, dann ist das in weiten Teilen richtig gewesen. Was er nicht macht, und deswegen passt er nicht so richtig in diese TikTok-orientierte Welt, in der man im Prinzip nach 3 Minuten wissen will, ja, was soll ich jetzt kaufen? Nee, dafür ist er nicht der Richtige. Aber das, was er hier beschrieben hat und was momentan sich gerade in einer atemberaubenden Geschwindigkeit sich verschärft, darauf hat er frühzeitig und mehrfach hingewiesen. Und insofern lohnt es sich, wenn Ray Dalio sagt, wir haben hier die nächste, potenziell letzte Stufe dieses Zyklus erlebt. Er hat das kürzlich beschrieben. Ich habe euch den Link zu diesem Text, der für seine Verhältnisse gar nicht mal so lang ist, den habe ich euch hier unten reingepackt. Ihr könnt euch das also gerne im Original durchlesen. Bevor wir aber gleich hier auf etwas zu sprechen kommen, was sich nicht immer gut anfühlt, aber sagen wir mal ganz ehrlich, vieles um uns herum fühlt sich hier nicht gut an. Also ich habe mir wirklich überlegt, aber ich mache das jetzt mal nicht, weil ihr erwachsene Menschen seid und ihr entscheidet ja auch, wo höre ich rein. Ist ganz wichtig heute zu sagen, das höre ich mir an, das höre ich mir nicht an. Ich möchte hier jetzt keine Nummer einblenden, an die man sich wenden kann, wenn es einem nicht so gut geht. Obwohl ich genau das nur jedem raten kann, wenn es ihm nicht gut geht oder wenn er den Eindruck hat, er braucht Unterstützung. Das ist in diesen Zeiten wahrscheinlich, wird jeder im Laufe seines Lebens mal dahin kommen und die wirklich Cleveren, die suchen sich dann auch professionelle Unterstützung, wenn sie denn einen Termin bekommen heute. Was ich an der Stelle nur sagen möchte, es ist auch eine persönliche, aktive Entscheidung, ob ich griesgrämig werde, ob ich traurig werde, Sorge, all das belastet und zwar, ich liege auch manchmal, ich meine, ich bin Vater von 2 Kindern, ich mache mir zwar um meine finanzielle Zukunft und das empfinde ich natürlich als Segen, wenn existenzielle Sorgen sind das Schlimmste. Ich kenne das auch, verglichen mit vielen anderen hätte ich es vielleicht nicht haben sollen, aber existenzielle Sorgen sind ja immer auch etwas Subjektives. Und das den Moment, wo ich hier Haus gekauft habe und hier Schulden und da Schulden, also im Rahmen Schulden, die viele haben, junge Menschen. Und dann bist du selbstständig und dann machst du noch Trading for a living. Das heißt, du verdienst mit dem Trading dein Geld. Glaub mir, ich weiß, wie es ist, nachts wach zu liegen und zu denken, meine Güte, wenn das schief geht, dann. Aber dennoch hat man hier auch eine Eigenverantwortung, sofern es sich nicht um eine krankhafte um eine Angststörung handelt, dann muss man sich einfach helfen lassen. Aber man hat auch selber Möglichkeiten, aktiv zu sagen, ich sorge mich jetzt permanent. Ich habe jetzt permanent Angst. Ich möchte hier ganz kurz mal, die Älteren werden sich erinnern, Monty Python oder auch Python zitieren. Das ist eine Strophe. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten. And that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle. That's the thing. Always look on the bright side of life. Sich Sorgen zu machen ist etwas vollkommen Normales. Aber in diesen Sorgen zu versinken, ändert gar nichts. Mein Like zu geben auf sorgenvollen Beiträgen oder ändert gar nichts. Das heißt, selber in die Aktivität zu kommen, das kann durchaus helfen. Sich über ganz, ganz viele Dinge Sorgen zu machen, damit hilft man weder sich, seiner Geldanlage, seiner Familie, gar nichts. Und deswegen ist das auch ein aktiver Prozess. Mehr maße ich mir gar nicht an. Ich würde das nur an der Stelle mal sagen. Und an der Stelle ausnahmsweise, obwohl ihr mir alle ganz lieb seid, wer jetzt schon denkt, das ist mir aber, was soll ich denn jetzt kaufen? Heute ist nicht der Beitrag für dich. Und das verstehe ich. Ich werde beim nächsten Mal wieder versuchen, kurz und klar, und im Report spreche ich sowieso immer darüber, das zu benennen. Achtung, es gibt übrigens einen Sonderreport heute Morgen versendet, denn ein Gedanke, der hier heute entstehen kann, ist, ich möchte breiter aufgestellt sein, ich möchte defensiver, ich möchte diversifizierter aufgestellt sein. Und es gibt diese Art von ETFs relativ neu, aber meines Erachtens nicht uninteressant, haben dieses Jahr auch sogar outperformed. Und deswegen stelle ich euch diese Multi-Asset-ETFs, wenn man sagt, ich weiß nicht genau, jetzt Anleihen oder Aktien mit Währungsrisiken oder nicht, die sind gar nicht so uninteressant. Der Name klingt nach, sollte man lieber bleiben lassen. Heute Morgen in einem kurzen, knappen Report für euch besprochen. Diese Multi-Asset-ETFs. Holt euch den Report www.lars-erichsen.de oder hier unten den Link in den Shownotes. So, deutscher Bundeskanzler. Die Weltordnung, wie wir sie seit Jahrzehnten erlebt haben, existiert nicht mehr. Der französische Präsident sagt, Europa muss sich auf Krieg vorbereiten. Der amerikanische Außenminister Rubio, ja, da haben wir uns ja schon gefreut. Da sagt er, wir befinden uns in einer neuen geopolitischen Ära, die alte Welt ist verschwunden. Er sagt aber auch ganz unumwunden, entweder ihr folgt dem amerikanischen Weg, ihr folgt dem Weg von der Donald-Trump-Administration oder ihr braucht auf uns nicht mehr zu zählen. Und das sind ja jetzt alles keine Oppositionspolitiker, das sind keine Alarmisten, das sind diejenigen, die momentan das Sagen haben. Ja, das sind die Regierenden der Welt und sie sind sich ziemlich einig in ihrer Diagnose. Und das ist in der Nüchternheit natürlich schon erschreckend. Also, Jüngere werden das, Jüngere, Ältere, meine Güte, jeder bekommt das natürlich mit. Aber wenn ich da an die 80er, 90er denke, verrückt, ich kann mich erinnern, der Kalte Krieg, Sting, also, the Russians love their children too und so weiter. Nur, es war irgendwie so, die Fronten waren so klar. Gut, böse, nicht, dass die Welt nicht immer schon ein piece of shit gewesen wäre, aber es war nicht so offensichtlich. So, erster Akt. Das ist das, was Ray Dalio, einer der erfolgreichsten Makroinvestoren der Geschichte, hier gerade kürzlich mit uns geteilt hat. Nochmal im Original, weil es in diesen Zeiten wichtig ist, dass man sich nicht irgendwas zusammenbastelt. Das hier ist nach seiner Definition die Logik des Dschungels. Es gibt innerhalb von Ländern gibt es Regeln. Das heißt also, es gibt Gesetze, es gibt Richter, es gibt die Polizei und es gibt Konsequenzen. Und wenn zwei Bürger einen Streit haben, dann gehen sie vor Gericht und dieses System funktioniert. Ob man das jetzt schön findet oder nicht oder denkt, es ist ungerecht, es funktioniert in der breiten Fläche und trotz seiner Unvollkommenheit können wir damit umgehen. Zwischen den Ländern, und das haben wir gelernt, gibt es das nicht. Gar nicht. Es gibt die Vereinten Nationen, es gibt den Internationalen Gerichtshof, es gibt das Völkerrecht. Und das alles, trotz seiner Existenz, ist, und das haben wir gelernt, nahezu nichts wert, weil es nichts durchsetzen kann. Weil es keinen schert, der, und hier sprechen wir ja mittlerweile auch über die Führer westlicher Industrieländer, der sagt, nee, mich interessiert's aber nicht. Eine Institution kann nur dann Regeln durchsetzen, wenn sie mächtiger ist als eine andere oder über sie herrscht. und keine internationale Institution ist mächtiger. Das lernen wir als die USA, als China und auch als Russland. Ray Dalio formuliert das so: Internationale Beziehungen folgen dem Gesetz des Dschungels weit mehr als dem Völkerrecht. Macht gewinnt. Immer. Das klingt zynisch, aber schauen wir uns die Geschichte an. So Ray Dalio, die Römer, die Mongolen, das britische Empire. Das ist immer wieder für mich ein wunderbares Beispiel, wie groß das britische Empire war und wie schnell es dann verschwunden ist. Das ist immer, das sage ich nur deshalb, weil man sich immer sagt, ja, die USA werden ja wohl, es geht nicht darum, dass man jetzt US-Aktien kaufen soll. Ich glaube, die US-Aktien werden in den nächsten 2-3 Jahren noch hervorragende Phasen vor sich haben und die USA werden nicht verschwinden von der Landfläche. Nur zu sagen heute, es könnte gar nicht mehr anders. Die USA nach 45 sind erst zu dem geworden, was sie heute sind. Sie alle haben ihre Regeln, alle, nicht durch moralische Überzeugungskraft durchgesetzt, sondern durch überlegene Stärke. Und wenn diese Stärke nachlässt, dann fallen die Regeln. Das geschieht gerade. Das sind die 5 Arten des Krieges, wie sie Ray Dalio beschreibt. Handelskrieg, Zölle, Exportbeschränkungen und so weiter erleben wir täglich in den Nachrichten. Technologiekrieg, der Krieg darum, wer die entscheidenden Technologien kontrolliert und wem der Zugang verweigert wird, erleben wir täglich in den Nachrichten. Der 3. ist der Kapitalkrieg, Sanktionen, das Einfrieren von Vermögenswerten, der Ausschluss von Kapitalmärkten, erleben wir täglich in den Nachrichten. Und ich weise nur darauf hin, jetzt kann man natürlich sagen, ja, der Mann beschreibt die Gegenwart. Nochmal, vor 15 Jahren habe ich darüber zum ersten Mal gelesen und deswegen denke ich, man kann hier einfach zuhören und das nochmal zitieren. Der 4. ist der geopolitische Krieg, der Kampf um Territorium, weniger bedeutend als früher, um Allianzen, um Einflusssphären, um Rohstoffe, erleben wir tagtäglich. Der 5. Krieg ist der militärische Krieg mit Waffen und mit Toten, erleben wir tagtäglich. Ray Dalios These, diese 5 Arten von Krieg entwickeln sich typischerweise über etwa ein Jahrzehnt, bevor ein heißer Krieg beginnt. Das sind also nicht getrennte Ereignisse, sie sind Eskalationsstufen desselben Konflikts. Schauen wir also auf die letzten 10 Jahre, Handelskrieg, USA, China, Technologieembargos, eingefrorene russische Reserven, Taiwan-Spannung, Ukraine-Krieg. Wir sind nicht am Anfang dieser Eskalationskette, wir sind laut Ray Dalio, nochmal, ich zitiere hier aus seiner Rede, wir sind mittendrin. 3. Akt. Warum Kriege entstehen und warum sie dumm sind. Dalio, und ich weiß, es ist manchmal langweilig, Dalio ist der Anti-TikToker. Ja, weil er so nüchtern drüber spricht, dass vermutlich jemand, der sich den ganzen Tag mit diesen Dopaminschüben vollhaut, gar nicht realisieren würde, worum es eigentlich geht. Und ja, ich mache keinem den Vorwurf. Doch, eigentlich mache ich schon jemandem einen Vorwurf, wenn man sich über die Weltpolitik informiert. Doch, da mache ich einen Vorwurf, aber es ist not my business. Er sagt, die meisten Kriege sind dumm. Sie kosten weit mehr, als sie einbringen. Aber sie passieren trotzdem. Und zwar aus 4 strukturellen Gründen. Erstens das Gefangenendilemma. 2 Mächte müssen sich jeweils entscheiden, ob sie kooperieren oder ob sie eskalieren. Das Problem, wenn die andere Seite eskaliert und man selbst kooperiert, verliert man alles. Also eskalieren beide, obwohl Kooperation für beide besser wäre. 2. Tit-for-Tat-Eskalation. Tit-for-Tat-Eskalation. Wie spricht man das eigentlich aus? Ich glaube, ich habe es noch nie gehört, nur mehrfach gelesen. Jede Maßnahme erzwingt eine Gegenmaßnahme. Jeder Zoll provoziert einen Gegenzoll. Jede Sanktion provoziert eine Gegensanktion. Das Spiel eskaliert wie in einem Hühnerrennen und wenn keiner bremst, gibt es einen Frontalzusammenstoß. Übrigens, A Beautiful Mind mit Russell Crowe, Spieltheorie, Robbie Nash, ich habe hier schon mal ein Buch empfohlen, Ego, egal, sehr interessant zu lesen in dem Zusammenhang. Es wirkt manchmal, wenn es nicht so ernst wäre, wie ein Spiel. In dem momentan leider Psychopathen, die Soziopathen oder Psychopathen, komme ich immer durcheinander, Spielfiguren in der Hand halten. 3. die Kosten des Nachgebens. Für eine absteigende Macht ist Nachgeben besonders teuer. Es signalisiert Schwäche, es kostet Unterstützung. Also kämpft man weiter, auch wenn Nachgeben rational wäre. Und 4. schnelle Entscheidung unter Druck. In Krisen muss man schnell reagieren, dabei entstehen Missverständnisse. Fehlkalkulationen. Überreaktion. Das erklärt, warum so viele historische Kriege im Nachhinein vermeidbar wirkten. So viele ist gut. Und das finde ich bemerkenswert. Und zum Teil muss man es vielleicht so ganz banal erklären, dass wir eine Spezies sind, die sich technologisch in der Evolution ziemlich weit nach vorne entwickelt hat. Aber vielleicht, was das Potenzial des Nutzen unseres Intellektes angeht, nicht wirklich mitgekommen sind. Denn fast alle und sogar Präsidenten, die mehrfach Kriege angefangen haben, sagen oft kurz vor ihrem Ende nochmal, nee, das hätten wir nicht machen sollen, das hätten wir nicht machen wollen, das hätten wir nicht machen sollen. Wir wissen, dass das immer wieder im Nachhinein gesagt haben, die Sieger und die Besiegten sehr häufig, es hat sich nicht gelohnt und dennoch passiert es wieder. Ist das mangelnder, also auf dem Schulhof würde man sagen, das ist mangelnder Intellekt. Niemand wollte den Ersten Weltkrieg, so wie er dann wurde. Niemand plante, 20 Millionen Menschen zu töten. Aber die Eskalationslogik hatte zu dem Zeitpunkt ihr eigenes Leben. Vierter Akt, der Weltkriegsfall und die heutige Parallele. Dalio nimmt das Beispiel der 1930er Jahre und zieht Parallelen zur Gegenwart. Und zwar beunruhigend präzise. Nach dem Crash 1929 gab es eine weltweite Depression. Vermögensungleichheit, politische Polarisierung zwischen links und rechts, populistische Führerfiguren, nationale Demütigung als politisches Kapital, Länder, die sich nach innen wenden, Zölle erhöhen. Smoot-Hawley Tariff Act von 1930 klingt nach einem historischen Ereignis, ist aber strukturell mehr oder weniger identisch, genau wie die Tariff Acts heute. Die im Übrigen ja bei jedem Deal, Japan muss, glaube ich, wird freudig ein paar Milliarden an die USA überweisen, sogar mit Ziel, das ist herrlich. Also die haben eine eigene Ziel, bis dahin, bis zu dem Datum muss Japan das gemacht haben. Und Donald Trumps Tweet auf Truth Social, das alles ist nur möglich durch Zölle. Weil das nun mal in der Realität genauso läuft. Wir hauen der ganzen Welt mit Wucht auf die ihr wisst schon, was ich sagen will, und dann verhöhnen wir sie anschließend noch. That will make it better. Japan braucht Ressourcen. Es hat keine. Wir sprechen hier über den Ersten Weltkrieg. Also holt sie sich diese Ressourcen mit Gewalt. Deutschland braucht einen Sündenbock für nationale Demütigung und findet ihn. Die USA bleiben so lange wie möglich neutral und dann Schritt für Schritt eskaliert es. Wirtschaftliche Sanktionen, Rohstoffembargos und schließlich Pearl Harbor. Dalios zentrale Parallele zur Gegenwart. Der Konflikt zwischen den USA und China. Beide Mächte mit vergleichbarer Stärke, wir wissen, militärisch ist China schwächer als die USA, in der Eskalationsstufe können aber beide das Gleiche erreichen. Und eine Eskalationsdynamik, die sich über Jahre hinweg aufbaut. Das gefährlichste Szenario entsteht laut Dalio genau dann, wenn zwei Mächte erstens eine vergleichbare militärische Stärke haben und zweitens existenzielle, also nicht verhandelbare Interessen verfolgen. Beide Bedingungen, könnte man zumindest annehmen, sind erfolgt. Fünfter Akt, was Dalio für Investoren voraussagt. Erstens, und Achtung, jetzt kommen Punkte, die natürlich spekulativ sind. Er sagt, wenn wir uns in einer Kriegs- oder in einer Vorkriegsphase befinden, erstens, Anleihen werden wertlos. Kriege werden durch Gelddrucken finanziert, das entwertet Schulden und Währung. Wer US-Anleihen hielt, verlor einen Großteil seines Geldes durch Inflation. Zweitens, Aktien sind riskant, aber sie sind selektiv sehr interessant. Das galt vor allen Dingen, wenn man sich mit welcher Geschwindigkeit sich Aktien selbst nach heißen Kriegen dann wieder erholt haben. Das waren stärkere Kaufgelegenheiten. Und das war auch währenddessen inflationsbereinigt keine schlechte Anlage. Aktien. Drittens, Gold ist das Zahlungsmittel der Wahl. Dalio ist explizit. In Kriegsphasen wird Kredit nicht mehr akzeptiert. Gold und historisch auch Silber. Achtung, wenn der Dalio darüber spricht, dass bitte versteht das historisch, nicht als wir haben Krieg in zwei Monaten. Gold, historisch auch Silber, ist für ihn die einzige universell anerkannte Wertreserve. Und viertens, Kapitalkontrollen sind die Regel, nicht die Ausnahme. In jeder großen Kriegsphase wurden Kapitalströme eingefroren, Bankkonten gesperrt, Besitz verboten, wer sein Vermögen nicht rechtzeitig in Sicherheit gebracht hat, verlor es. So, und an dem Punkt weise ich nochmal darauf, don't shoot the messenger. Ich gebe hier das. Er überzeichnet oft. Ich gebe hier das von Ray Dalio wieder, weil ich denke, man muss sich auch mal mit Extremszenarien, wenn sie auch nur so formuliert sind. Das ist ja das Schöne. Je häufiger jemand es so formuliert, desto unwahrscheinlicher wird vielleicht, dass es in der Realität passiert. Ja, es macht keinen Spaß, aber darüber nachzudenken ist ja auch für einen Anleger wichtig. Sechste Art, Akt, die Prinzipien für das Navigieren. Was rät Ray Dalio eigentlich? Sein erstes Prinzip, versteht Macht, respektiert Macht, nutzt Macht weise. Ein bisschen an wie, ihr wisst schon wer. Luke. Macht gewinnt in internationalen Beziehungen immer. Wer das leugnet, verliert. Wer das versteht, kann sich positionieren. Sein zweites Prinzip denkt in Win-Win. Die destruktiven Konflikte entstehen, wenn beide Seiten nur auf den anderen schauen und ihn schwächen wollen. Sein drittes Prinzip: Kämpfen zum richtigen Zeitpunkt, wenn die eigene Macht relativ sinkt. Es ist besser, früh zu kämpfen oder zu verhandeln als später. Viertes Prinzip und das vielleicht wichtigste. Die zwei sichersten Erkenntnisse über Kriege sind erstens, dass sie nie so verlaufen wie geplant und zweitens, dass sie immer schlimmer werden als erwartet. Und das bedeutet für Investoren, unterschätzen Sie niemals die Downside. Vorsicht ist keine Schwäche, sie ist rationale Risikosteuerung. Siebter Akt, wo wir heute stehen. Er beschreibt also seinen Zyklus in 6 Stufen. Stufe 1 ist Aufbau und Ordnung, Stufe 6 ist Niedergang und Unordnung. Stufe 6, sagt auch Ray Dalio, ist nicht zwingend Krieg, aber es ist eine Phase, in der die Regeln des vorherigen Zyklus gebrochen sind, aber die Regeln des neuen noch nicht etabliert sind. Und da sind wir. Ob das nun zu einem Krieg führt, ich hoffe nicht, ganz einfach, weil ich auch nicht weiß, was danach kommen soll und wie er aussehen wird. Und ich will mir das auch nicht ausmalen, weil das nichts ändern würde an meiner Anlage und auch nicht an meinem Leben im Übrigen. Die Regeln, die neuen Regeln stehen einfach noch nicht fest. Es ist eine Phase der Instabilität, des Misstrauens, der Machtproben. Und genau das, und deswegen hat er jetzt vermutlich den Zeitpunkt nicht umsonst gewählt, genau das beschreibt die Münchner Sicherheitskonferenz, die gerade zu Ende gegangen ist. Die Nachkriegsordnung, die Pax Americana, NATO, WTO, Dollar als Leitwährung. Das ist einfach nicht mehr. Um was danach kommt, das weiß noch niemand. Es steht noch nicht fest. Als jemand, der Zweckoptimismus für alternativlos hält, glaube ich, dass Donald Trump derart überdreht, was das Durchsetzen, die Vehemenz, die Brutalität seiner eigenen Agenda angeht, dass er damit sogar seiner eigenen Agenda schaden kann, weil es zu offensichtlich ist, wie sehr hier sein Klientel und er selbst davon profitiert. Und man darf nicht vergessen, aus allen Bewegungen, die besonders stark sind, entstehen automatisch Gegenbewegungen. Und das kann ich mir sowohl in den USA vorstellen, in Form einer politischen Gegenbewegung, aber auch in anderen Bereichen. Das darf man nie vergessen. Ich will nicht mit dem Bild kommen, wenn die Nacht am schwärzesten ist, aber sehr extreme Bewegungen rufen in der Regel auch immer starke Gegenbewegungen hervor. Und das ist, woraus ich Optimismus schöpfe, wobei ich auch nicht weiß, ob wir hier diesen dunkelsten Teil der Nacht bereits erreicht haben. Dalio endet sein Kapitel mit einem Gedanken, der gleichzeitig nachdenklich stimmt und ermutigt. Jedes Weltreich hatte seine Zeit in der Sonne. Keines hat ewig gedauert, aber manche sind würdevoller untergegangen als andere, mit weniger Trauma, weniger Leid. Die Länder, denen das gelungen ist, haben eines gemeinsam. Sie haben produktiv gewirtschaftet, sie haben mehr verdient als ausgegeben, das System für die Mehrheit ihrer Bürger funktionieren lassen und Win-Win-Beziehungen mit ihren Rivalen aufgebaut. Ich weiß, was ihr denkt. Ich habe auch gedacht, wer wird denn dann die nächste, auf wen trifft das zu? Bhutan? Tibet? Also, das ist kein naives Plädoyer für Kooperation. Es ist eigentlich ein nüchternes Plädoyer von Ray Dalio für Klugheit. Allein das Wort Klugheit wirkt derzeit im politischen Kontext schon naiv. Auch daraus schöpfe ich eine gewisse Hoffnung. Für uns als Investoren bedeutet das, die Welt, die wir kannten, verändert sich fundamental. Meines Erachtens ist die Hauptschwierigkeit derzeit nicht, Geld, Rendite zu erwirtschaften. Das ermöglicht dieser Markt sogar recht gut, weil so offensichtlich ist, wie Kapitalströme hier fließen müssen derzeit. Das heißt, die wichtigste Frage ist momentan, was das angeht, auch nicht, wann steigt der Nasdaq, sondern in welcher Währung bin ich unterwegs? Was sind die aktuellen Ströme? Betrachte ich das ganz nüchtern? betrachte ich Geldanlage als das, was ich gerne hätte oder was es tatsächlich ist. Wenn wir über Rohstoffe sprechen, wenn wir über Infrastruktur sprechen, dann sind diese Trends so gewaltig, so groß. Wenn wir über Energie sprechen, dann ist das ein Trend, der unaufhaltsam groß ist. Also, um es lapidar auszudrücken, Geld verdienen ist nicht das Problem. Das Problem ist, wenn man den Kopf in den Sand steckt und sagt, dann verkaufe ich lieber und halte das auf dem Sparbuch. Das wird massiv Vermögen kosten. Und eine Frage, die Ray Dalio am Ende stellt, die mir sich jeder stellen sollte, und ich gebe es mal so wieder. Er sagt, die wichtigste Frage überhaupt sei, habe ich genug Gold? Und die Antwort sei, wahrscheinlich nicht. Da mache ich mal Schluss an dieser Stelle. Ich freue mich auf eure Kommentare. Bis nächste Woche.